Schönen guten Abend zusammen. Im Briefkasten war eine Frage. Ich bin allerdings nicht so ganz schlau draus geworden. Das steht Apostelgeschichte 12, Propheten, heute noch. Und ich habe Apostelgeschichte 12 heute gelesen und nichts von Propheten gefunden. Derjenige, der die Frage gestellt hat auf diesem Zettel, der kann mich hinterher gerne ansprechen. Vielleicht kann er mir dann erklären, was mit der Frage gemeint ist. Heute Abend soll es um die Frage gehen, es gibt so viele Religionen, welche hat denn Recht? Es ist tatsächlich so, dass es noch nie so viele verschiedene Religionen in Deutschland nach dem Krieg gegeben hat, wie wir das heute erleben. Und diese Karikatur, die ist so richtig zutreffend. Du wolltest doch immer auch in Deutschland eine echte Herausforderung haben. Die haben wir. Immer mehr religiöse Gruppen etablieren sich auf der deutschen Bühne. Und wir merken, dass Frömmigkeitsstile aller Richtungen Fuß fassen und vor allen Dingen die fernöstlichen Religionen ein starkes Interesse bei den Deutschen finden. Ich möchte im ersten Teil meines Vortrags mal anhand einiger Folien so einige Schlaglichter aufzeigen, um die Aktualität des Themas bewusst zu machen. In den letzten Jahren finden wir immer wieder solche Titel, Seiten, Fokus und Spiegel, wo wir sehr deutlich merken, es geht um die Wiederkehr, um die Renaissance der Religionen. Und gerade am Sonntag auf der Herfahrt habe ich einen Bericht im Radio gehört, wo es hieß, dass 80% der Deutschen sich zu irgendeiner Religion bekennen. Die Frage ist, was steckt denn eigentlich dahinter? Wie ist das mit den verschiedenen Glaubenswelten, die die Deutschen versuchen zu erschließen? Wie ist es damit zu verstehen? Was hat es damit auf sich? In einem der neuesten Artikel im Fokus wurde der Begriff Patchwork-Religion geprägt. Das heißt, jeder pickt sich so aus den verschiedenen Religionen einen Gedanken heraus und bildet daraus so wie ein Flicken, ein Patchwork-Teppich, so sein eigenes religiöses Muster. Und dazu fand ich ein interessantes Rezept. Man nehme 1 Kilo Hinduismus, 120 Seiten Koran, 5 handliche Stücke Christentum, 1 Liter erwärmten Buddhismus, 1 Prise Indianerglauben und rühre das Ganze einige Male kräftig durch. Mit etwas Philosophie garniert, bekommt man eine weltweit zu genießende Glaubenssuppe. Ist es so wie in einem Tante-Emma-Laden, dass sich jeder so aus den verschiedenen religiösen Angeboten das rausnehmen kann, was ihm am besten schmeckt? Eine weitere Frage, die sich bei der Beschäftigung mit der Thematik stellt, sind alle Religionen gleichgültig und ist vielleicht damit auch das Thema, welche Religion hat Recht, gleichgültig? Wenn wir auf die großen deutschen Kirchentage sehen, dann stellen wir immer wieder fest, dass die Vertreter verschiedener Religionen angeblich den einen Gott anbeten. Ist es nun egal, ob ich zu Allah oder ob ich zu dem Gott der Bibel oder ob ich zu Manitou bete, ist das letztlich doch dieselbe Gottheit, die sich hinter den verschiedenen Namen verbirgt. Andere wiederum, wenn sie sich mit dem Thema Religion beschäftigen, verbinden damit unwillkürlich das Thema Krieg. Und wir wissen, dass viele Kriege religiösen Ursprungs sind. Andere wiederum sind der Meinung, Thema Religion, das hat doch nur was mit Geldmacherei zu tun, so hier wie bei diesem Yogi, der ein Milliardenvermögen hat. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass der Buddhismus in Deutschland auf großes Interesse stößt. Der Dalai Lama wird immerhin persönlich empfangen von unserem Innenminister Otto Schily damals oder vor kurzem von unserem Ministerpräsident in Hessen, Roland Koch. Und man hat so den Eindruck, der strahlende Dalai Lama, der vermittelt nun so eine ganz friedliche Religion. Aber wenn man dann mal hineinschaut ins Schwarzbuch des Buddhismus, dann stellt man fest, dass der Dalai Lama dort, wo der Buddhismus zu Hause ist, gar nicht so friedliebend ist, wie er immer hier tut, wenn er denn auch die westliche Welt besucht. Der Buddhismus, so las ich einmal in einem Buch, ist eine besonders attraktive Religion, weil ein Zen-Priester einmal gesagt hat, der Buddhismus ist einfach ein Weg, deine eigene Wahrheit zu finden. Ist das vielleicht die Lösung? Welche Religion hat recht? Ich denke, wenn wir uns mit den verschiedenen großen Religionen beschäftigen, dann sollten wir uns zunächst die Frage stellen, geben die Religionen mir eine klare Antwort auf die existenziellen Fragen meines Seins? Auf die Frage, wo komme ich her? Auf die Frage, wozu bin ich hier? Auf die Frage, wo geht die Reise einmal hin? Denn Albert Einstein hat einmal gesagt, wer nach Sinn und Wert des Lebens fragt, wird religiös. Also in dem Moment, wo der Mensch die großen Fragen des Lebens stellt, kommt er an Religion nicht vorbei. Ich verfolge so ein bisschen die sogenannte Wertekommission, weil mich das Thema Werte natürlich als Pädagoge auch sehr interessiert. Und ich habe festgestellt, dass unsere Politiker und die Leute, die dort in dieser Wertekommission sitzen, sich immer wieder auch mit metaphysischen, mit religiösen Dingen beschäftigen müssen, weil sie zur Beantwortung der Wertefrage an Religion nicht vorbeikommen. Wir werden dann feststellen, wenn wir die Religionen untersuchen, in allen steckt schon ein bisschen Wahrheit, weil sie letztlich alle vom selben Grundproblem ausgehen. Und dieses selbe Grundproblem, das wollen wir uns zunächst einmal bewusst machen, indem wir uns den ersten religiösen Menschen auf dieser Welt mal näher anschauen. Ich behaupte, der erste religiöse Mensch war Kain. Kain hatte das Bedürfnis, Kain der älteste Sohn von Adam und Eva, er hatte das Bedürfnis, die Gottheit zufriedenzustellen und er nahm dazu das, was er sich erarbeitet hatte, um Gott ein Opfer zu bringen. Aber wir wissen, dass Gott dieses Opfer nicht annahm, weil es letztlich, zumindest hatte Kain wohl dieses Verständnis, auf eigene Leistung basierte. Und wenn man dann hineinschaut ins Lexikon, dann findet man folgende Definition. Religion ist die Bindung des Menschen an das überweltlich-göttliche. Oft sichert sich der Mensch durch vorgeschriebene Gebete und Zeremonien die Geneigtheit und den Beistand der Gottheit. Jeder Mensch ist in irgendeiner Weise religiös. Jeder Mensch bemüht sich letztlich, die Gottheit zufriedenzustellen. Religion ist immer das Bemühen vom Menschen ausgehend, zur Gottheit zu kommen. Der Begriff Religion kommt von den zwei lateinischen Vokabeln re zurück und ligare verbinden. Religion ist also der Versuch einer Rückverbindung zu Gott. Und jeder Mensch merkt im tiefsten Innersten, dass er nicht so ist, wie er sein sollte, um zur Gottheit zu passen. Denn mit Gott verbinden wir Reinheit, mit Gott verbinden wir Klarheit, mit Gott verbinden wir Licht und wir alle wissen, dass wir mehr oder weniger Dreck am Stecken haben und dass kein Mensch perfekt ist. Religion ist also der Versuch, ein Problem zu lösen. Nämlich das Problem, wie komme ich zurück zur Gottheit? Und auch das ist interessant, dass wir in allen Kulturen, das kann man sehr schön nachlesen in dem Buch von Don Richardson, Die Ewigkeit in ihren Herzen. In allen Kulturen finden wir einen Hinweis, dass der Mensch irgendwann von der Gottheit abgefallen ist. In allen Kulturen finden wir übrigens auch einen Hinweis auf die Sintflut, dass irgendwann eine flächendeckende Wassermasse die Menschheit vernichtet hat. All das belegt letztlich, dass wir vom selben Grundproblem ausgehen. Nun, wenn wir Menschen Probleme lösen wollen, sind wir in der Regel recht erfinderisch. Das gehört übrigens zu unserer Schaffung oder das ist damit zu erklären, dass wir gottähnlich geschaffen sind. Wir haben bei uns im Lahn-Dill-Kreis, dort wo ich wohne, versucht, das Müllproblem zu lösen. Wir haben also inzwischen blaue Tonnen, graue Tonnen, gelbe Säcke, blaue Säcke und noch braune Tonnen. Das Müllproblem ist längst nicht gelöst, aber wir merken, wir Menschen erkennen ein Problem und versuchen es zu lösen. Nun wissen viele Menschen, dass sie bestimmte Dinge nicht tun sollten, aber sie merken auch, dass sie aus eigener Kraft davon nicht loskommen. Und ich muss Karl Marx recht geben, wenn er in seinem Buch zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie schreibt, Religion ist das Opium des Volkes. Religion ist letztlich wie ein Betäubungsmittel. Religion will ein Problem lösen, aber es betäubt das Problem nur. Wenn jemand von uns einen entzündeten Zahn hat, dann kann er für eine gewisse Zeit Schmerzmittel nehmen, damit das Ganze erträglich ist. Aber das Problem wird nur gelöst, wenn der entzündete Zahn rauskommt und wirklich das Problem an der Wurzel angepackt wird. Und so ist Religion zwar der Versuch, ein Problem zu lösen, aber das Problem an sich ist nicht gelöst. Und das ist das eigentliche Problem, was ebenfalls alle Religionen miteinander verbindet. Religion ist also ein Schmerzmittel, aber kein Heilmittel. 80% der Deutschen sind religiös, aber nur ganz wenige sind geheilt. Oder nehmen wir einen biblischen Begriff, sind wirklich bekehrt. Und Wilhelm Pals hat mal gesagt, die christliche Religion ist für das deutsche Volk die gefährlichste. Mit anderen Worten, Millionen Menschen sind der Meinung, weil sie irgendwann als Kind getauft worden sind, kämen sie ins Himmelreich. Weil sie Kirchensteuer bezahlen, weil sie spenden, weil sie gute Werke tun, würden sie mit ihrem Tun die Gottheit zufriedenstellen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wir hatten im 8. Schuljahr in Holzhausen im südlichen Siegerland eine Religionsstunde zu der Frage, wie wird man Christ? Und da meldete sich ein Schüler und sagte, indem ich in die Kirche gehe. Und dann sagte ein anderer Schüler, du bist blöd. So hat er es gesagt. Wenn du eine Nacht in der Garage schläfst, wirst du auch kein Auto. Und er hat vollkommen recht. Indem ich irgendwo in einen bestimmten Raum gehe, werde ich kein anderer Mensch. Es reicht nicht aus, wenn ich hier bei dieser Veranstaltung dabei bin. Dadurch werde ich kein anderer Mensch. Also es gibt viele gut gemeinte religiöse Handlungen, aber die lösen letztlich das Problem nicht. Deshalb, Millionen Menschen sind religiös, aber nur wenige sind bekehrt. Millionen Menschen sind betäubt durch Religion. Denken wir an Marx' Aussage, Religion ist das Opium des Volkes, aber nur wenige sind wirklich geheilt. Wenn wir das einmal zusammenfassen, dann müssen wir feststellen, dass alle Religionen letztlich auf Leistung aufgebaut sind. Der Mensch muss Leistung bringen und damit versucht er, die Rückverbindung religare, die Rückverbindung zu Gott zu schaffen. Das entspricht natürlich unserem Menschsein. Jeder Schüler weiß, er muss Leistung bringen, um gute Noten zu bekommen, sei denn er ist ein Naturtalent. Jeder weiß, dass er am Arbeitsplatz Leistung bringen muss, um weiterzukommen. Unser ganzes Leben ist auf Leistung aufgebaut. Und wer keine Leistung bringt, bewusst faul ist, muss sich nicht wundern, wenn er auch nicht schafft. Und das brauche ich ja hier im Schwabenland, brauche ich das ja eigentlich gar nicht erklären. Die Schwaben sind ja bekannt dafür, dass sie fleißige Leute sind. Unser ganzes Leben ist auf Leistung aufgebaut. So hat Religion immer zu tun mit Leistung. Religion hat zu tun mit Menschen. Religion hat zu tun mit menschlichen Vorschriften. Religion hat zu tun mit Kultstätten und Gegenständen, die im Mittelpunkt des Denkens stehen. Ich möchte mal ein Beispiel etwas vertiefen. Ich habe bewusst hier einen Koran mitgebracht, weil gerade nach dem 11. September 2001 habe ich den Koran gelesen, um auch mehr zu verstehen von dem, was da abgeht. Und ich denke, jeder, der ein bisschen verstehen möchte von dem, was heute los ist, sollte einfach den Koran mal lesen. Und da habe ich festgestellt, im Koran sind 5 Säulen, Leistungsdinge, die der Muslim erfüllen muss. Er muss einmal im Leben, wenn es das Portemonnaie erlaubt, nach Mekka pilgern, dann 5-mal am Tag Richtung Mekka beten, Almosen geben, den Fastenmonat Ramadan halten und Allah bekennen. Das sind die 5 Säulen des Islam. Und wir haben eine Zeit lang als Familie bei Muslimen auf Miete gewohnt, bei Türken. Und wir haben uns angefreundet und diese Familie ist so tief religiös. Als das Ehepaar bei uns zum Essen war, da fragte die Frau, weil gerade Gebetszeit war, ob sie denn beten dürfe. Ich sag gerne. Und dann ging sie in, wir haben so ein L-förmiges Wohnzimmer, ging sie in die eine Ecke unseres Wohnzimmers, rollte ihren Gebetsteppich aus und betete Richtung Mekka. Nun, die Beziehung, die war so gut, als die beiden dann genug Kleingeld hatten um nach Mekka zu pilgern, luden sie uns ein zu ihrer Aussendungsfeier. Ich weiß das noch wie heute, das war an einem Karfreitag, kurz vor Ostern. Und in Haiger-Langenaubach, in einer riesigen Turnhalle, sollte diese Aussendungsfeier stattfinden. Ich wurde gebeten, meine ganze Familie mitzubringen. Ich hatte damals zwei Töchter und meine Frau. Inzwischen haben wir ja 3 Töchter. Und wir gingen also mit den 2 Töchtern, die wir damals hatten, zu dieser Aussendungsfeier. Kamen in die Turnhalle, voller Muselmane, also alles Männer, überhaupt keine Frauen zu sehen. Meine Frauen erschraken, was sie denn jetzt da sollten. Aber unser Bekannter sagte, kommt mal mit. Und wie das in so großen Turnhallen ist, ist vorne ein schwerer Vorhang und dahinter ist eine Bühne. Und hinter diesem schweren Vorhang saßen nun die ganzen Frauen. Und meine 3 wurden auch hinter den Vorhang geführt. Ich wurde vorne neben den Hodscha gesetzt, das ist der muslimische Priester, weil man meinte, ich wäre ja auch eine Art Priester, aber ich habe nie ein Theologiestudium gemacht. Ich habe mich einfach viel mit der Bibel beschäftigt. Gut, ich saß also vorne neben dem Hodscha. Und dann wurde das Essen serviert, diese ganzen Zeremonien liefen ab, natürlich alles auf Arabisch, ich verstand nur Bahnhof, aber war tief beeindruckt von ihrer Frömmigkeit. Nun, nachdem wir zusammen gegessen hatten, bekamen die Frauen ihr Essen und ich fragte dann mal so vorsichtig, wann ich meine Frauen wiedersehen dürfe. Und naja, sie haben mir dann meine 3 Frauen wiedergegeben und wir sind dann nach Hause gefahren. Ich kann euch nur sagen, das war für meine Frauen ein Schlüsselerlebnis. Sie haben auch das erste Mal gespürt, es gibt keine Botschaft, wo die Frau eine solche Befreiung erfahren hat, wie durch die Botschaft Jesu. Gibt es weltweit nicht. Da kann man in den Buddhismus hineinschauen, in den Hinduismus hineinschauen, vor allen Dingen in den Koran. Wer die Sure 4 und Sure 9 mal liest, der stellt fest, da werden die Muslime aufgefordert, ihre Frauen zu schlagen, wenn sie nicht das tun, was die Männer sagen, und sie in die Schlafgemächer einzuschließen. Also es ist erschreckend, was man in diesem Buch liest. Und das, was heute an Terror, an Anschlägen durchgeführt wird, das entspricht durchaus dem, was da drin steht. Es wird aufgerufen zum Kampf gegen Juden und Christen. Gut, unsere Freunde kamen dann von Mekka zurück und ich fragte dann den Vater, bist du denn jetzt sicher, dass du ins Paradies kommst? Hat ja sehr viel auf sich genommen, hat eine beschwerliche Reise, diese Pilgerreise gemacht, haben alles abgeklopft, was zu tun ist. Und er stutzte und zögerte und dann habe ich ihm gleich den Wind aus den Segeln genommen und gesagt, du kommst sowieso nicht ins Paradies, denn du rauchst wie ein Schlot und in euren Schriften steht, dass ein Muslim, der ins Paradies will, nicht rauchen darf. Das steht zwar nicht im Koran, aber in anderen Schriften. Naja, ihr merkt schon, im Umgang miteinander geht das ganz locker zu. Aber was mich so traurig macht, ist, tief religiöse Menschen, sie sind religiös, aber nicht geheilt. Sie haben keine Gewissheit des ewigen Lebens. Sie haben keine Zusage, keine Gewissheit, dass sie in den Himmel kommen. Denn sie wissen nie, ob sie genug geleistet haben. Und das Grundproblem ist, ich habe das ja auch Kindern gerne erklärt, im Grunde ist unser Grundproblem dies. Wir stecken alle im Sumpf der Sünde. Und jeder Mensch ist von Natur aus sündig, sagt die Bibel. Und aus einem Sumpf kommen wir aus eigener Anstrengung nicht heraus. Je mehr wir uns anstrengen, desto tiefer sinken wir. Und deshalb bringt Religion immer in neue Abhängigkeiten. Und deshalb bin ich auch so dankbar, dass Jesus uns keine Religion gebracht hat, sondern er hat sich selbst gegeben. Und das ist das Gegenstück von Religion. Gott kommt zu uns. In den Religionen versuchen Menschen Götter zu werden, aber nur ein Gott wurde Mensch, Jesus Christus. Wir merken, das ist die entgegengesetzte Richtung. Die Bibel sagt, du Mensch, du kannst dich selber aus eigener Anstrengung nicht erlösen, du bist auf Gnade angewiesen. Keiner kommt alleine aus einem Sumpf wieder raus. Er braucht jemanden, der auf festem Boden steht, um ihn herauszuziehen. Und deshalb beschäftigt sich das ganze Alte Testament mit einem Thema und dieses Thema heißt Erlösung. Seit dem Sündenfall gibt es nur einen roten Faden, Erlösung, Ankündigung des Erlösers Und dann kommt 4000 Jahre später der Erlöser Jesus Christus, der Sohn Gottes in unsere Wirklichkeit, um den Plan der Erlösung auszuführen. Also das große Wort, was allen Religionen fremd ist, heißt Gnade. Und Gnade ist immer das Entgegenkommen Gottes. Gnade ist immer das Geschenk an einen Bettler. Jesus kommt zu uns und er hat gesagt, kommt her zu mir, die ihr belastet, die ihr müde seid, die ihr Schuld und Sünde in eurem Leben habt. Ich will euch Neues geben. Als Alexander Solzhenitsyn, Nobelpreisträger für Literatur, den Nobelpreis bekam, wurde er gefragt, als russischer Schriftsteller, interessante Frage, sagen Sie mal, Herr Solzhenitsyn, woran ist Ihrer Meinung nach der Kommunismus gescheitert? Und dann hat Solzhenitsyn eine dreiteilige Antwort gegeben. Er hat gesagt, weil der Kommunismus keine Antwort hat auf die Frage nach dem Leid, weil der Kommunismus keine Antwort hat auf die Frage nach dem Tod und weil der Kommunismus, man höre, keine Antwort hat auf die Frage nach der Schuld. Ein Kommunist weiß nicht, wo er mit seiner Schuld hingehen soll. Lenin soll in seiner Todesstunde die Stühle um Vergebung angerufen haben, weil er merkte, ich habe so viel Schuld auf mich geladen, er wusste aber nicht, wohin damit. Und genau das ist das Problem aller Religionen. Sie wissen nicht, mit der Schuld wohin. Und da sagt Jesus, ich komme, ich nehme die Schuld auf mich. Und was er von uns Menschen erwartet ist, dass wir das Geschenk der Vergebung annehmen. Man kann natürlich nur das Geschenk der Vergebung annehmen, wenn man einsieht, dass man Vergebung benötigt. Dass man sich alleine in puncto Gottesverhältnis nicht aus dem Sumpf der Sünde heraus arbeiten kann. Nur einer konnte sich am Schopf aus dem Schlamassel rausziehen. Das war der Lügenbaron Münchhausen. Und was von dem zu halten ist, das wissen wir. Nun sagen immer wieder einige, ja, wenn wir uns die großen Religionen ansehen und sie miteinander vergleichen, dann ist ja gerade der Buddhismus hier eine Lösung für das von mir aufgezeigte Problem. Denn im Buddhismus, da muss man doch keine Leistung bringen. Wer das sagt, hat sich meines Erachtens nie richtig mit dem Buddhismus beschäftigt. Wenn wir den edlen achtfachen Pfad von Buddha lesen, dann stellen wir fest, dass das genau dieselben Prinzipien sind. Asketische Lebensstile, Leistung bringen, religiöse Riten, religiöse Übungen, Kultstätten besuchen, alles das finden wir auch im Buddhismus. Also der Buddhismus so als die Religion, die ihren eigenen Weg ermöglicht, dass wir den dort finden, das ist letztlich auch ein Betrug. Im Buddhismus finden wir ähnliche Prinzipien wie in allen anderen Religionen. Und das ist das, was mich so tief traurig macht. Ja, Marx, ich sag's nochmal, hat wirklich recht. Religion ist das Opium des Volkes. Viele Menschen sind betäubt, aber nicht geheilt. Sie meinen es wirklich ernst. Und gerade unsere muslimischen Freunde, die sind ja wirklich tief religiös, sind uns in vielen Punkten ein Vorbild, aber sind nicht erlöst, sind nicht befreit aus diesem Zustand der Sünde. Nun zur Vertiefung des Themas möchte ich zwei Beispiele anfügen, die uns unter anderem auch die Frage beantworten, was ist denn mit den religiösen Menschen, die nie was von Jesus gehört haben? Und ich möchte zunächst einmal mit uns ins 15. Jahrhundert gehen, in das Reich der Inkas. Diesen Bericht habe ich gelesen in dem Buch von Don Richardson, Die Ewigkeit in ihren Herzen. Dort wird berichtet von König Paracuti, er lebte Mitte des 15. Jahrhunderts und brachte das Reich der Inkas zu einer Hochblüte. Nun wissen wir ja, dass die Inkas Inti die Sonne anbeteten. Sie waren tief religiös, sie hatten ihre Sonnentempel, waren natürlich auch in den Anden recht nah an der Sonne, näher als wir hier im Schwabenland. Und sie verehrten also Inti die Sonne. Paracuti war ein sehr intelligenter König und er machte sich so seine Gedanken über seinen Gott. Er hat sich zunächst mal gefragt, hat mein Gott eigentlich weniger Abwechslung als ich? Denn er hat folgende Beobachtung gemacht, im Osten geht mein Gott auf, im Süden hat er den höchsten Stand und im Westen geht er wieder unter und im Norden ist er nie zu sehen. Ist das Gott? Dann kommt so ein kleines Wölkchen, schiebt sich zwischen mir und Gott und ich kann meinen Gott nicht mehr sehen. Und dann hat er sich drittens gefragt, wer hat denn meinen Gott da oben gemacht? der muss ja irgendwie dahin gekommen sein, dieser große rote Ball. Und dann hat Parakutte in den Schriften seiner Väter nachforschen lassen und siehe da, er entdeckte, dass seine Vorfahren eine Zeit lang Viracocha, den Schöpfer des ganzen Universums, angebetet haben. Ab sofort gab er den Befehl, wir beten nicht mehr den an, wir beten nicht mehr Inti an, sondern wir beten den an, der Inti gemacht hat, den Schöpfer des ganzen Universums. Und jetzt ist das Interessante, in dem Moment erlebte das Volk der Inkas eine neue Hochblüte. Sie beteten nicht mehr einen Gegenstand an, sondern den, der alles gemacht hat. Und genau das schreibt Paulus. Gott hat sich nie unbezeugt gelassen. Gott wird in dem wahrgenommen, was er gemacht hat. Und in allen Geschichten der Völker finden wir solche Hinweise, dass die Vorfahren irgendwann den angebetet haben, der alles gemacht hat. Auch hier hat die Evolutionstheorie uns auf ein ganz falsches Gleis geleitet. Man spricht immer von so einer Höherentwicklung aus Primitivreligionen. War Abraham primitiver als wir heute? Hatte Abraham nicht eine hohe Gotteserfahrung? Waren das nicht hochintelligente Menschen? Aber immer dann, wenn man nicht mehr den anbetete, der alles gemacht hat, verfiel der Mensch in seiner ganzen Moral, in seiner ganzen Schaffenskraft. Sehen wir doch die Menschen an, die die Gegenstände verehren. Sehen wir doch, wohin der Okkultismus führt. Merken wir nicht, in welchen Abhängigkeiten Menschen stecken. Und Gott sieht solche Menschen und das bricht ihm das Herz. Dieser Geisterglaube, diese Abhängigkeiten. Hosea 11, Vers 8 schreibt Gott, mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Als das Volk Gottes Israel in das Land Kanaan kam, in das heutige Gebiet Israels, da waren heidnische Völker, die hatte Gott 480 Jahre zuvor gewarnt und die opferten Kinder. Und da merken wir, wo Menschen hinkommen, wenn sie sich lösen vom Schöpfer Gott und wenn sie sich auch versuchen zu lösen aus der Verantwortung, die sie vom Schöpfer haben. Also Parakutte ist ein Beweis dafür, dass durch Nachdenken, durch eine Rückbesinnung auf den Schöpfergott tatsächlich eine Gotteserfahrung möglich ist. Und wenn Sie Römer 1 und Römer 2 lesen, dann haben wir dort diese zwei großen Offenbarungen Gottes, die jeder Mensch losgelöst vom Evangelium, also wenn er noch nichts von Jesus gehört hat, erleben kann oder erfahren kann, das ist die Schöpfung und das ist das Gewissen. Die innere Stimme, die Gott dem Menschen gegeben hat. Gehen wir in der Geschichte noch etwas weiter zurück, und zwar ins 6. Jahrhundert vor Christi Geburt. Da berichtet der griechische Schriftsteller Laertius, dass in Athen eine schreckliche Seuche ausbrach. Und wir wissen, dass die Athener tief religiöse Menschen waren. Petronius schreibt, es ist leichter, in Athen einen Gott zu finden als einen Mann. Die Alleen Athens waren geziert, geschmückt mit herrlichen Steinskulpturen, mit sogenannten Götterbildern. Sie hatten für alle Zwecke, für alle Anlässe, hatten sie ihren Gott, ein tief religiöses Volk. Nun, als im 6. Jahrhundert vor Christi die Geburt, Seuche ausbrach, da haben die Athener natürlich versucht, ihre ganzen Gottheiten zufriedenzustellen, aber nichts half. Und so ließen sie ihn nach einem weisen Mann schicken, der auf Kreta wohnte, Epimenides. Und der gab diesen frommen, religiösen Athenern folgenden Tipp. Er sagt, es muss noch einen Gott geben, der ist nicht unter euren Götterbildern. Und dieser Gott ist groß und dieser Gott ist gnädig. Und wenn ihr eure Unwissenheit zugebt und diesem Gott Lämmer opfert, und bekennt, dass ihr diesen Gott übersehen habt, dann wird dieser Gott gnädig genug sein und groß genug sein, euch in Sachen Plage, Seuche zu helfen. Die Athener taten das, was Epimenides ihnen sagte, und Laertius berichtet, dass die Seuche in Athen gebannt wurde. Jetzt müsste man da eigentlich denken, dass die Athener diesen unbekannten Gott, der kein Götterbild unter ihren Göttern hatte, dass sie allein den anbeteten, dass sie vom Polytheismus zum Monotheismus kommen. Aber was machen die Athener? Sie bauen einen großen Altar und auf diesen Altar schreiben sie Agnosto Theo, dem unbekannten Gott. 650 Jahre später geht Paulus durch Athen. Und Paulus sucht einen Anknüpfungspunkt, um den Athenern das Evangelium zu sagen. Und Paulus bleibt genau vor diesem Altar stehen, auf dem steht Agnosto Theo. Und Paulus, als gebildeter Mann, der wusste um diese Begebenheit, auch wie dieser Altar zustande gekommen war. Und genau an diesem Punkt knüpft Paulus an, um den Athenern die Nachricht von Jesus zu verkündigen. Und das, was ich jetzt sage, kann man nachlesen in Apostelgeschichte 17. Und ich habe mal versucht, mit Teenagern diesen Text zu erarbeiten und habe ihnen die Aufgabe gegeben, bitte schreibt doch mal auf dieses Arbeitsblatt an den Rand, auf der einen Seite ist der Bibeltext, auf der anderen Seite sind die Notizen der Teenager, schreibt doch mal, was Paulus über Gott sagt. Und ich habe in meinem Original so ein Blatt mitgebracht, Apostelgeschichte 17, Vers 16. Da spricht Paulus von einem unbekannten Gott. Ihr habt diese Aufschrift auf eurem Altar, ohne zu wissen, um wen es geht. Und den bringe ich euch, von dem erzähle ich euch. Und das ist der Gott, der die Welt gemacht hat. Er fängt also an mit der Tatsache, dieser Gott ist der Schöpfer. Dieser Gott gibt allem Leben. Dieser Gott ist groß, er ist souverän, er ist nicht auf Menschen angewiesen. Und diesem Gott braucht ihr kein Götterbild machen. Dieser Gott ist der unsichtbare Gott. Dieser Gott ist so groß, dass ihr gar nicht groß genug von ihm denken könnt. Und dennoch ist dieser Gott uns ganz nah. Dieser Gott kümmert sich um uns. Dieser Gott ist kein ferner Gott. Im Koran lesen wir immer wieder, Allah will, was immer er will. Allah ist der willkürlich handelnde Gott. In der Bibel finden wir einen Gott, der treu ist, der zu seinen Grundsätzen steht, der berechenbar ist, auf den wir uns verlassen können. Und diesen Gott stellt Paulus vor. Und er sagt dann, dieser Gott hat, nachdem die Zeiten der Unwissenheit hat er übersehen, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. Sie sollen also umkehren. Und er hat einen Beweis geliefert, dass er es ernst meint, indem er nämlich einen Mann bestimmt hat, der den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit, und den hat er aus den Toten auferweckt. Und damit kommt Paulus auf den eigentlichen Kernpunkt der Botschaft. Er kommt auf Jesus zu sprechen, und das ist ein Ausschnitt aus dieser berühmten Areopagrede, die Paulus dort gehalten hat. Als Paulus dann von der Totenauferstehung spricht, da scheiden sich die Geister. Die einen glauben dem, was Paulus sagt, und die anderen wollen davon nichts hören. Denn nach griechischem Welt- und Menschenbild war es unmöglich, dass Tote leibhaftig auferstehen sollten. Denn das, was zum Anfassen war, war für die Griechen immer böse. Und das Immaterielle, das Seelische, das war für den Griechen etwas Gutes. Und deshalb konnten sie sich das überhaupt nicht vorstellen, dass einer leibhaftig auferstanden sein sollte. Und Paulus hat ja gerade in der griechischen Welt sehr viel investiert, also sehr viel auch Raum gegeben in seinen Briefen der Tatsache der Auferstehung. Also so entstanden immer wieder auch in Europa erste Gemeinden, die das Evangelium von Jesus Christus hörten. Aber sehr schnell wurde aus der christlichen Botschaft eine Religion. Und wisst ihr, wie das ablief? Immer nach demselben Strickmuster. 110 nach Christus gab es in Antiochia. Es war die erste christliche Gemeinde, die Missionare aussandte, wie Paulus, Barnabas, Silas, die dann auch später nach Europa zogen. Gab es einen Mann namens Ignatius von Antiochien. Ignatius war ein Schüler des großen Apostels Johannes. Und Ignatius sagte damals, ihr dürft das Abendmahl nur feiern, wenn ich dabei bin. Aus dieser Vorstellung, aus dieser auf Menschen konzentrierten Gemeindeleben entstand das Bischofstum und das Papsttum. Was geschieht? Auf einmal rücken Menschen in den Mittelpunkt und Christus, die eigentliche Mitte, wird aus der Mitte gerückt. Und das ist typisch für Religion. Religion hat zu tun mit Menschen, mit menschlichen Vorschriften. Mittel, die Gott uns an die Hand gegeben hat, werden zum Mittelpunkt. Das Kreuz war ein Mittel zur Hinrichtung, wird im Laufe der christlichen Religion zum Mittelpunkt. Und immer wenn Mittel zum Mittelpunkt werden, befinden wir uns auf religiösem Boden. Und deshalb müssen wir in jeder Gemeindebewegung vorsichtig sein, wo Menschen in die Mitte rücken und nicht mehr Christus in der Mitte steht, wird's religiös. Und das hat zur Versklavung der Menschen beigetragen. Denken wir an das, was die Kirche, das Papsttum, dann letztlich den Menschen an guter Nachricht vorenthielt. Und ein entscheidender Wendepunkt, und das sind für mich die entscheidenden Kriterien, die ich gerne jedem heute Abend an die Hand geben möchte, um sich zu orientieren im Irrgarten religiöser Angebote. Der entscheidende Wendepunkt war im Jahre 1517. Ein tief religiöser Mensch, christlich religiöser Mensch, hing seine Akademikerkarriere an den Nagel und ging ins Kloster. Und ein alter, gegen den Willen seines Vaters übrigens, und ein alter Freund hatte ihm gesagt: Martin, wenn du mal echte Probleme bekommst, dann lies den Römerbrief. Gott sei Dank war dieser junge Mann so gelehrt, dass er lateinisch lesen konnte. Denn die Bibel wurde dem einfachen Volk vorenthalten. Man war immer darauf angewiesen, dass der Klerus den Laien die Bibel erklärte. Und das machten die natürlich so, wie es für sie am besten war. Und in dieser Zeit zog Tetzel, der Ablassprediger, durch die Lande und er prägte diesen Satz: Wenn die Münze im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das deutsche Volk war versklavt von Religion, von christlicher Religion. Und Martin Luther war ein suchender Mensch. Und in dieser besagten Nacht, als er um die Frage rang, wie bekomme ich Gerechtigkeit vor Gott? Da fing er an, in seiner Verzweiflung den Römerbrief zu lesen. Und dann fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Gott offenbarte ihm das Evangelium. Und Martin Luther verstand auf einmal Gerechtigkeit allein aus Glauben an Jesus Christus. Und als er diese Nachricht in der Bibel entdeckte, hat er gemerkt, wo das Volk hingekommen, wie das Volk versklavt wurde durch das Papsttum. Und er sagte, es gibt nur eine Lösung, die Leute müssen selbstständig, sie müssen mündig werden in puncto Religion. Sie müssen die Bibel selber lesen. Wir können nicht länger zulassen, dass nur einige Theologen dem Volk die Bibel so erklären, wie es die christliche Religion zulässt. Und dann hat Martin Luther ja in Windeseile die Bibel übersetzt. Er ist in Eisenach auf den Marktplatz gegangen, hat geguckt, wie die Leute schwätzen, was sie für Begriffe gebrauchen, um aus diesem Theologendeutsch rauszukommen und in einer einfachen Sprache die Bibel zu übersetzen. Und Gott führte es ja so, dass Gutenberg in dieser Zeit die Druckkunst erfand. Und somit konnten die ersten Schriften, die Luther dann erstellte, vervielfältigt werden. Und das einfache Volk fing an, Bibel zu lesen. Und damit wurde die Reformation ausgelöst. Damit wurde endlich den Leuten wieder die befreiende Botschaft des Evangeliums vorgestellt. Und sie kamen raus aus der religiösen Abhängigkeit. Und Martin Luther hat damals und die anderen Reformatoren natürlich auch 4 Grundsätze aufgestellt, die 4 Soli der Reformation. Und die haben bis heute ihre Gültigkeit. Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift. Und nicht die Schriften von irgendwelchen Kirchenfürsten, nicht die Verfassungen von irgendwelchen Gemeinderichtungen, allein die Heilige Schrift. Sola gratia, allein die Gnade. Sola fide, allein der Glaube. Solus Christus, alleine Jesus Christus. Und das sind für mich bis heute die 4 Kriterien, die uns helfen, klarzukommen im Irrgarten religiöser Angebote. Und ich wünschte sehr, dass wir diese vier Kriterien verinnerlichen. Vielleicht fragen wir dann, ja, wer gehört denn aber dann zur eigentlichen wahren Kirche? Auch das ist ganz einfach zu erklären. Das griechische Wort für Kirche, Kyriake, wörtlich übersetzt, dem Herrn gehörig. Zur wahren Kirche gehören die, die dem Herrn gehören. Wir werden nicht dem Herrn gehörig, indem wir zur Kirche gehören oder zur Gemeinde, zur Versammlung oder Freie Gemeinde, Baptisten, Brüdergemeinde oder was auch immer. Sondern als erstes gilt dem Herrn gehörig, Kyriake. Und das ist das Entscheidende. Man wird ja immer wieder behauptet, dass all das, was neben den Kirchen sich abgespalten hat von den Kirchen, Sekare abspalten, trennen, das sind die Sekten. Und das finde ich so traurig, dass man Sekte von der Tatsache her definieren will, abgespalten von einer großen Kirche. Muss man den Begriff Sekte nicht inhaltlich definieren? Für mich sind Sekten alle Gruppen, die vier Soli der Reformation nicht stehen lassen. Das sind für mich Sekten. Sekten sind für mich Gruppen, die nicht das Heil allein aus Jesus Christus bejahen. Und was typisch ist für Sekten, ist immer, dass Menschen, menschliche Vorschriften und Gegenstände im Mittelpunkt stehen. Das kann man bei allen Sekten beobachten. Nehmen wir mal eine der bekanntesten deutschen Sekten, ist zweifellos die Zeugen Jehovas. Bei den Zeugen Jehovas steht die Leistung im Vordergrund. Man muss Punkte bringen. Und ich weiß, wovon ich rede. Wir haben ja 31 Buchläden in Deutschland und betreiben die bewusst als Missionsstation. Und in einer solchen Missionsstation ist ein ehemaliger Zeuge Jehovas zum Glauben gekommen. Inzwischen haben sich 11 Zeugen gelöst und taufen lassen, im biblischen Sinne taufen lassen. Und wenn man sich mit diesen Leuten unterhält, dann merkt man, wie versklavt die unter Leistung waren. Welche Punkte konnten sie führen mussten, wie sie ihre Besuchsdienste protokollieren mussten und wie letztlich Menschen und menschliche Vorschriften immer über Gott und sein Wort gestellt werden. Und das ist typisch für Religion. Und deshalb noch einmal, es geht um die vier Soli der Reformation. Sola gratia, allein die Gnade, sola fide, allein der Glaube, solus Christus, allein der Glaube an Jesus Christus. Er ist der Mittelpunkt. Und keine Person der Weltgeschichte hat die Menschheit so positiv beeinflusst wie Jesus. Er hat nämlich keine Religion gebracht. Religionen bringen immer wieder neue, bange Fragen. Hab ich als Mensch genug geleistet? Jesus Christus selber ist die rettende Antwort. Und er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Eine weitere Orientierungshilfe, wie sich Gott seine Gemeinde vorstellt heute, ist für mich ein Einblick oder liefert für mich einen Einblick in die Apostelgeschichte. Wisst ihr, die erste Gemeinde, die war geprägt durch die Zugehörigkeit zum Herrn Jesus. Die erste Gemeinde legte sehr viel Wert darauf, dass die Gemeinde regelmäßig zusammenkam, um das Mahl des Herrn zu feiern, um dem Wunsch des Herrn Jesus nachzukommen, tut es zu meinem Gedächtnis. Und in der Regel taten sie es an jedem ersten Tag der Woche, feierten das Mahl des Herrn, um an ihren Erlöser zu gedenken. Sie hatten ein reges Gebetsleben. Sie waren flexibel in der Form und stabil im Inhalt. Und alles, was geschah, geschah auf freiwilliger Basis. Und das finde ich faszinierend. Und ich finde auch faszinierend, dass Gemeindeleben heute noch so funktionieren kann. Gemeinde war in erster Linie ein Ort der Anbetung. Und die Gemeinde kam in erster Linie zusammen, um Gott die Ehre zu geben. Und das muss auch bis heute Zielsetzung jeglichen Gemeindelebens sein. Sie hatten ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und ihre Flexibilität holten sie sich aus einem regelmäßigen Forschen in der Heiligen Schrift. Und da konnten selbst gewandte Redner wie Apollos kommen. Die Christen in Berea ließen sich das nicht alles so ohne weiteres bieten. Sie forschten genau, wie es sich in der Heiligen Schrift verhielt. Und das macht einen Christen mündig. Das schützt ihn vor Religion, wenn er viel Bibel liest, viel in der Bibel forscht. Und sie fragt, wie möchte Gott, dass wir Gemeinde Gottes heute bilden? Deshalb, allein die Gnade genügt, allein der Glaube rettet. Und ich möchte abschließend aus dem Römerbrief diese schönen Verse einmal lesen, die uns deutlich machen, was letztlich Evangelium ist. Da heißt es in Römer 10, Vers 8b, und das müssen so Worte gewesen sein, die Luther tief getroffen haben. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Also mit Jude ist klar, da sind die Israeliten gemeint. Und mit Grieche sind alle Nationen dieser Welt gemeint. Denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und das ist die befreiende Botschaft, die Jesus Christus uns gebracht hat. Jesus Christus kam zu uns. Jesus Christus stellte keinen neuen Leistungskatalog auf. Jesus Christus hat nicht irgendwelche Forderungen aufgestellt, sondern Jesus Christus gab sich selbst. Ich lasse mal in einem Buch von C.S. Lewis die nette Geschichte. C.S. Lewis vergleicht einen Menschen mit jemanden, der in einen großen See fällt und nicht schwimmen kann. Und damit vergleicht er den religiösen Menschen. Er sagt, da kommen die verschiedenen Gurus vorbei. Mohammed kommt vorbei und sagt, Allah will, was immer er will. Buddha kommt vorbei, es ist nur eine Illusion deines Geistes, dass du in den See gefallen bist. Du musst anders denken, dann empfindest du das nicht so. Alle kommen vorbei und bringen weise Ratschläge. Und dann kommt Jesus Christus. Und Jesus Christus sagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er steigt in den See hinein, ergreift meine Hand und zieht mich raus und zeigt mir, wie ich ein neues Leben mit ihm leben kann. Das ist der große Unterschied zwischen allen Religionen und der Botschaft Jesu. Wenn wir die Frage beantworten wollen, welche Religion hat Recht? Keine! Alle Religionen sind der Versuch des Menschen, die Gottheit zufriedenzustellen. Geht immer vom Menschen aus. Aber die Botschaft der Bibel ist keine Religion, sondern Information von Gott aus. Keine Religion hat Recht. Keine, auch die christliche nicht. Keine Religion bringt die Lösung. Es geht ums Evangelium. Es geht um Jesus Christus, den Sohn Gottes, der zu uns kam. Was ist zu tun? Erstens, selber erkennen, dass ich mir allein nicht helfen kann. Dass ich im Sumpf der Sünde stecke. Dass ich auf Gnade angewiesen bin. Und nur der, der erkennt, ich kann mir selber nicht helfen, der nimmt auch die Gnade in Anspruch. Und das ist im Grunde Buße. Ein klares Nein zu dem alten Leben ohne Jesus Christus. Und ein bewusstes Ja zu einem neuen Leben mit ihm. Das ist Glauben. Das erwartet Gott von uns. Dass wir uns selber aufgeben und uns Jesus Christus zuwenden und ihn in unser Leben einladen. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Sola fide, solus Christus. Soweit es uns möglich ist, wollen wir aufstehen und danken.